Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Predigt. Wir haben heute ja Pfingsten und an Pfingsten spricht man natürlich über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das hatte ich auch erst überlegt zu machen, bin dann aber doch hängen geblieben am Römerbrief. Wir haben ja mit dem Römerbrief begonnen. Und zum einen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man was anfängt und dann gibt es zu viele Unterbrüche. Und zum anderen glaube ich, dass diese Predigt heute, wir werden in Römer 2 weitermachen, dass diese Predigt sehr gut und sehr wichtig ist als Voraussetzung für Pfingsten. Denn wenn du begriffen hast, worum es im Römer geht, beziehungsweise im Kapitel 2, dann wirst du auch merken oder sehen, worum es überhaupt beim Heiligen Geist geht. Und das schauen wir uns heute an. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich möchte euch jetzt schon einladen, den Römerbrief aufzuschlagen. Bitte nehmt doch eine Bibel einfach dazu und lest das mit. Das ist echt auch ziemlich kompakt alles. Da geht es um relativ viele Verse, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was Gott uns durch Paulus zu sagen hat. Gerade im Römerbrief, der ist so voll Inhalt von dem, was wir glauben und was wir halt eben nicht glauben sollten. Vor 2 Wochen hatten wir das Thema der Zorn Gottes angeschaut. Das ist allein schon ein sehr spannendes Thema. Heute wird von Christen, von Gemeinden und Theologen und Pastoren sehr wenig bis gar nicht über den Zorn Gottes gesprochen. Und das kann ich auch teilweise oder zum großen Teil auch verstehen. Denn das hängt mit unserer Vergangenheit zusammen. Die Angst vor dem Zorn Gottes wurde in der Vergangenheit sehr häufig auch missbraucht. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bei manchen Gemälden kann man das auch sehen. Da wurden auch teilweise Leute zum Spenden animiert, um vom Zorn Gottes irgendwie abzulenken. Auch hatte man eine seltsame Distanz zu Gott gehabt, die auch ein bisschen damit zusammenhing. Man redete wenig vom Vater, man redete vielmehr vom Herrn, der die straft, die er liebt und züchtigt. Als Konsequenz davon haben viele resigniert und sich abgewendet von Gott. Auch viele, die ich kenne, die in so meinem Alter früher, wo wir gemeinsam aufgewachsen sind, die haben das einfach alles hinter sich gelassen. Andere haben einen Lebensstil angenommen, da kenne ich auch einige, mit dem sie versuchen, Gottes Zorn zu besänftigen und so zu leben, dass sie in Gottes Augen vielleicht heiliger dastehen. Und wisst ihr was? Es ist eigentlich beides fatal. Beide Gruppen berauben sich eines großen Segens. Die einen, weil sie Gott ablehnen und Gott so zum Feind machen. Und die anderen, weil sie in eine Art Gesetzlichkeit reinkommen, die sie hindert, eine echte, lebendige Beziehung mit Jesus zu haben. Wisst ihr, und das ist ja genau schon der Punkt, worum es bei Pfingsten geht. Als der Heilige Geist auf die Gemeinde kam, auf eine Gruppe von Menschen, die verängstigt waren, die sich zurückgezogen hatten, die ihre eigenen Vorstellungen hatten von Gott. Und als dieser Heilige Geist kam und da war so eine Freude da, so eine Begeisterung für Jesus, dass es hieß, die Leute, die das gesehen hatten, die waren so beeindruckt, dass sie gesagt haben, was ist das, dass ihr Christen so seid, wie ihr seid? Und darum geht es jetzt auch im Römerbrief. Im Römer vor allen Dingen Kapitel 2. Gerade wenn wir meinen, wir könnten durch irgendwelche selbstgemachten Regeln oder Regeln, die wir empfinden, die Gott in seinem Wort hat, könnten wir gerecht sein oder gerechter sein. Und dadurch kommen wir in einen Krampf rein. Und es beginnt, und da dürft ihr jetzt mal aufschlagen, Kapitel 2, Vers 1 heißt es, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Das Problem ist häufig, wenn wir als Christen versuchen, selbst heiliger zu werden und Gottes Gebote umzusetzen, dann halten wir uns auch nicht selten für besser. Und dann fangen wir an, über andere zu richten. Und im Kapitel 2 geht es tatsächlich in erster Linie um uns Christen. Wie wir leben, auch gerade im Blick auf andere. Und da gilt für uns eben der gleiche Maßstab als für alle anderen. Im Vers 2 heißt es, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entspricht, über die und über die ergeht, welche so etwas verüben. Also, wir sitzen alle in einem Boot. Also nicht hier, wenn wir als Christen sagen, hey, guck mal die Sünder, guck mal die Homos, guck mal die Säufer, guck mal die Kruftis oder die gottlose Regierung oder die ganzen Antichriste oder die Bill Gates. Ja, und das passt ja auch gut jetzt in die aktuelle Zeit. Da gibt's Pastoren da draußen, die von der Kanzel aus gerade jetzt Merkel und die Regierung als neofaschistische Diktatur bezeichnen, krasse Aussagen machen, so dass ihre Veröffentlichungen sogar zensiert werden und aus dem Netz genommen werden. Ja, und die dann das wieder benutzen und sagen, ja, guckt euch mal die Lügenpresse an, was die alles machen. Ja, und somit wieder über die böse Welt richten, was da draußen alles passiert. Und das ist einfach ein Punkt, wo Paulus sagt, Achtung, das ist der falsche Weg. Schau dir mal die Liste in Römer 1, Vers 29 nochmal an. Da steht zum Beispiel, wenn wir andere verleumden und richten, sind wir auch nicht besser wie andere. Vers 3. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Wie gesagt, mit o Mensch sind nicht nur die bösen Heiden gemeint, sondern wenn Paulus schreibt, o Mensch, dann schreibt er bewusst, o Mensch, um zu sagen, egal Mensch, wer du bist. Und hier in erster Linie spricht er ja oder schreibt er ja an eine Gemeinde. An eine Gemeinde, die aus Juden bestand, aus Judenchristen und alle möglichen Leute. Es ist also ein Hohn zu meinen, ich sei besser und könnte irgendwie gerecht sein vor Gott. Oder müsste nicht Buße tun. Das strotzt nur so vor Selbstgerechtigkeit. Also ich, als Christ, als Nachfolger von Gott, bin genauso auf Gottes Gnade angewiesen wie jeder andere auch. Und in Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und seiner Geduld und seiner Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Und jetzt schau dir mal diese drei Begriffe hier an. Güte, Geduld und Langmut. Also wenn ich mir das anschaue und guck mir mal mein Leben an und schau mal zurück und sag, wow, Gott war so gütig mit mir in der Vergangenheit. Gott ist so geduldig mit mir jetzt in der Gegenwart. Und ich weiß, dass Gott langmütig mit mir ist in der Zukunft. Und das macht seine Gnade aus mit mir. Ich brauche doch gar nicht mit Fingern auf andere zu zeigen, auch wenn ich das auch tue. Weil ich merke, da gibt es so viele Dinge in meinem Leben, wo Gott mir gnädig ist. Und das Interessante ist, je mehr ich das begreife, umso gnädiger macht mich das, umso gütiger, umso geduldiger, umso langmütiger macht mich das im Blick auf andere Menschen. Und das ist unsere Message. Und das ist meine Ermutigung oder meine Herausforderung auch für dich und vielleicht auch aus dem Text schon heraus und vielleicht sogar schon die wichtigste Botschaft, gerade jetzt in dieser sogenannten Krisenzeit. Unsere Botschaft ist nicht zu richten. Unsere Botschaft ist nicht, das Negative aufzuzeigen bei anderen Menschen. Unsere Botschaft ist Evangelium. Und das heißt übersetzt gute Nachricht. Wir haben eine gute Nachricht in schlechten Zeiten. Und die Frage ist dann auch immer, wenn ich diese ganzen Spekulationen zum Beispiel teile oder über die ach so böse Regierung predige und die schlimmen Sünder, wem hilft das? Wem hilft das? Dieser Vers ist vielleicht so eines der Schlüsselverse. Da heißt es, Gottes Güte führt zur Buße. Ich glaube wirklich, wenn wir das richtig leben, wenn wir das sehen, was Gott an Guten für uns getan hat, führt uns das hin, dass wir ja zum einen uns demütigen vor Gott, uns Gott zur Verfügung stellen, Gottes Wille tun wollen für unser Leben. Und das führt auch dahin, dass wir dieses Gute, die gute Nachricht anderen Menschen weitergeben. Das ist eigentlich so die Kernbotschaft. Und jetzt versucht Paulus nochmal aufzuzeigen, weil das war nicht so selbstverständlich bei den ersten Christen, weil sie sich teilweise halt besser fühlten. Wir sind Juden, wir sind Christen und das ist die böse Welt. Und deswegen ist die Message, diese Botschaft an dich und an mich gerichtet. Als Menschen, die halt eben sagen, wir gehören zu Gott. Im Vers 6 heißt es, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Also jedem, das bist du, das bin ich, das sind alle Menschen. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, es wäre theoretisch möglich, dass wir durch eigene Leistungen irgendwie bei Gott oder ans Ziel kommen könnten. Das heißt hier im Vers 7, denen nämlich, die mit Ausdauer im Werken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Oder in Vers 10, schaut mal, Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Also, würden wir es schaffen, mit Ausdauer kontinuierlich Gutes zu tun, heilig zu sein, dann könnten wir uns tatsächlich das ewige Leben verdienen. Aber das tun wir nicht. Sondern dieses Streben mit eigener Kraft, das führt halt häufig in Gesetzlichkeit und das führt häufig in eine Selbstsucht. Und wie gesagt, ich spreche hier zu uns. Und das hat dann Folgen. Vers 8, schaut mal. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Und in der Summe bedeutet das Vers 9, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über die Juden, dann aber auch über den Griechen. Ganz ehrlich, bist du nicht auch froh, dass die viele gewaltige Bosheit in der Welt, die es gibt, all das Schlechte, all die Ungerechtigkeit irgendwann mal Konsequenzen hat, wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Und wie gesagt, es betrifft jede Menschenseele, heißt es hier. Ja, ich habe gerade heute Morgen noch Nachrichten gehört, da ist ja jetzt, das geht ja jetzt durch die Presse, mit dem schwarzen George Floyd, der von einem Polizisten so in die Mangel genommen wurde, dass er ums Leben kam. Das weckt natürlich den Volkszorn. Und besonders dann, wenn das Volk den Eindruck hat, hier wird nicht mit gerechtem Maß gemessen. Also, wenn es um Bestrafung geht, in dem Fall des Polizisten, wieder, ja, es geht um alle. Alle müssen mit dem gleichen Maß behandelt werden. Denn, Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Oder vor Gott sind alle Menschen gleich. Ja, vor Gott sind alle Menschen gleich. Darum haben wir keinen Grund, mit Fingern auf andere zu zeigen. Das ist die Botschaft hier. Und das gilt im Blick auf fromm, sage ich jetzt mal, und nicht fromm. Menschen, welche überhaupt nie was von Gottes Geboten oder von der Bibel gehört oder gesehen haben, aber auch Menschen, die das schon in die Muttermilch bekommen haben. Und das führt Paulus jetzt in den nächsten Versen auf, diese zwei Gruppen, ja. Okay, da gibt es Leute, die haben nie was gehört von Gott, die haben nie was gehört von der Bibel, von den Geboten, die da stehen. Da heißt es in Vers 12, alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Böses ist böse. Schau nochmal die Liste in Kapitel 1. Dazu brauchst du kein schriftliches Dokument. Dazu brauchst du keine Bibel, um nicht zu wissen, wie es dort heißt, zum Beispiel Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug. Wir alle wissen, das ist böse und es muss Konsequenzen haben. Und in Vers 14 erklärt er nochmal, wenn nämlich Heiden, also mit Heiden sind immer die Menschen gemeint, die halt eben jetzt nicht nach den Geboten Gottes lebten, ja, in dem Fall waren es früher nicht Juden. Also wenn also Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegung, die sie untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Also nochmal, man muss die Bibel nicht kennen, um zu wissen, dass man Sünder ist. Und solche Gesetze gibt es in allen Religionen, in allen Kulturen, in allen Subkulturen, in jedem Naturstamm, in jeder Gang, in jeder LSBTQI-Community. Überall gibt es Verhaltensnormen, an die es sich zu halten gilt. Und natürlich muss man auch sagen, dass das Gewissen bei verschiedenen Menschen unterschiedlich anschlägt. Bei dem einen ist es völlig abgestumpft, bei dem anderen ist es sensibilisiert. Das ist ihn ständig verurteilt. Aber das Gewissen schlägt irgendwo an. Und danach wird man halt beurteilt, ja. Und das gilt natürlich auch für Menschen mit dem Gesetz. Eben haben wir gesehen, es gilt für Menschen, die halt eben die Bibel nicht haben, werden nach ihrem Gewissen beurteilt. Dann gilt es aber auch für uns, ja. Wir werden nach dem hier beurteilt, was hier drin steht. Vers 12 im zweiten Teil. Alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Vers 13. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wie gesagt, wenn Paulus vom Gesetz spricht, dann steht hier im Griechischen das Wort Nomos und im Alten Testament ist es die Tora, die fünf Bücher Mose, die für die Juden auch heute noch verpflichtend sind und auch für uns als Christen natürlich Teil des Wortes Gottes sind. Und das hat Gott damals Israel gegeben, weil die Juden Gottes auserwähltes Volk sind und Gott durch die Juden halt auch zeigen wollte, wie es Menschen geht, die ihm nachfolgen. Wie gesagt, wir reden da von der Bibel. Und hier heißt es, es reicht nicht, wenn wir die Bibel kennen, hören, in die Stunde rennen oder Predigten anhören oder jeden Tag die Losung runterleihen. Ja, ich bin Christ und ich kenne das Wort. Das reicht nicht. Sondern es geht darum, wie leben wir. Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und du verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. An dieser Stelle ist was sehr wichtig. Wenn Paulus hier schreibt, du nennst dich einen Juden und er spricht speziell Juden an, dann spricht er Juden an, weil das waren seine Glaubensgenossen. Das waren die, die das Gesetz Indus hatten, die die Bibel kannten, ja, das Alte Testament sozusagen. Aber für uns wäre es jetzt falsch, das so auszulegen, die Juden sind, ja, schlag mal auf, Römer 2. Das wäre falsch. Denn Paulus spricht genau die Leute an, die nach dem Buch leben, nach der Bibel, nach der Tora, nach dem Nomos, nach Gottes Wort. Also müssen wir auch ausgehend von Vers 1, wir sollen nicht auf andere schauen, wir sollen auf uns schauen, müssen wir unseren Maßstab hier anschauen. Wir müssten eigentlich hier sagen, im Vers 17 heißt es, siehe, du nennst dich ein Christ und verlässt dich auf die Bibel und rühmst dich Gottes. Und dann wird aufgezählt, ja, was wir so alles tun als Christen. Und das sind richtig gute Sachen, die hier stehen. Ich lese mal, Vers 18. Du kennst seinen Willen, verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du das aus dem Gesetz unterrichtet bist. Also wir kennen die Bibel. Du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Also da ist eine lange Latte aufgezählt, was zum einen natürlich für vorher auch die Vorrangstellung der Juden waren. Die Juden kannten die Gebote teilweise auswendig. Und sie waren, sollten so ein Segen für die Welt sein. Aber für uns gilt das genauso. Hey, wir kennen die Bibel und das sind wirklich gute Sachen. Ich fasse das mal zusammen, was hier steht. Wir als Gläubige können tatsächlich den Unterschied machen in der Gesellschaft. Denn was Paulus hier aufzählt, das betrifft dich und mich. Da heißt es, wir können den Unterschied machen, weil wir Gottes Willen kennen für die Welt. In einer Welt, die so orientierungslos ist. Weil wir oft die Zusammenhänge verstehen. Ja, die kriegen wir nämlich gezeigt, auch in der Bibel oder Pfingsten durch seinen Heiligen Geist. Weil wir uns etwas zutrauen. Weil wir Mut haben, weil wir keinen Geist der Angst bekommen haben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, weil wir das Potenzial haben, andere Menschen zu lieben, andere Menschen zu lehren, ihnen Perspektive zu geben. Das steht hier alles. Und das ist gut. Aber das Gute kann genauso gut ins Negative fallen, wenn wir, wie eben anhand von dem Beispiel aufgezeigt, anfangen, andere schlecht zu machen und zu sagen, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Deswegen schreibt Paulus da, aufgepasst. Wie gesagt, die Message, die Botschaft, nicht mit Fingern auf andere zeigen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Deswegen schreibt er im Vers 21, nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Ich stehe jetzt hier, ich lehre dich. Aber ich muss mich selbst lehren. Ich muss mir selbst an die eigene Nase packen und sagen, boah, wo überführt mich das hier in meinem Leben? Und das macht mich demütig. Oder es heißt weiter, Vers 21 im zweiten Teil. Du verkündigst, man soll nicht stehlen und du stiehlst selber. Okay, vielleicht nicht so offensichtlich. Aber vielleicht stiehlst du anderen die Show oder die Anerkennung. Vers 22. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du selbst aber brichst die Ehe. Wow, das ist das Beste. Ja, das war jetzt das Beste, das Schlimmste, ja. Scheidung ist ja unter den Christen das eines der schlimmsten Sachen überhaupt. Und das ist nicht gut und Gott hasst Scheidung, das stimmt. Aber wie oft habe ich das auch beobachtet, dass man dann wiederum mit Fingern auf andere zeigt. Boah, guck mal, was die da gemacht haben, das geht gar nicht. Jemand kam mal zu mir, der geschieden war und der gesagt hat so, mein Leben ist gelaufen. Ich sagte, warum? Sagte, ich habe diesen dicken schwarzen Fleck auf mir und den werde ich nie wieder los. Verstehst du? Da ist eine unterschiedliche Gewichtung. Aber dann sagt er, du sagst, man soll nicht Ehe brechen, aber du brichst selbst die Ehe. Jesus sagt, wenn du eine andere schon anschaust, sie zu begehren, hast du schon die Ehe gebrochen. Und vielleicht ist dein Ehebruch nur ein Mausklick entfernt. Also, verstehst du? Um da zu zeigen, hey, jetzt lass uns das nochmal in der Relation sehen, sagt Paulus. Oder Vers 22. Im zweiten Teil, du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du sagst, klar, ich verabscheue die Götzen. Ich folge nur Gott nach. Warum steht das in Relation zum Tempelraub? Nun, das hat was mit Geld zu tun. Du sagst zwar, du hast nur einen Gott, aber du klebst vielleicht an der Kohle. Das kannst du sehr gut auch übrigens messen anhand von dem sogenannten Zehnten. Ist auch eigentlich eine alttestamentliche Geschichte. Aber Gott sagt zum Beispiel, prüft mich mal oder prüft mal euren Glauben, welchem Gott ihr nachfolgt. Dann gebt doch mal 10%, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Krisenzeit. Und zeig mir, dass du mir vertraust. Und Tempelraub, da ist natürlich auch sein Haus mit gemeint, ja, seine Gemeinde mit gemeint. Also auch da kann man schauen, okay, spreche ich über die anderen, die irgendwelche bösen Götzen nachlaufen, irgendwelche schlimme Sachen machen und ihr Geld verschwenden, aber ich klebe an der Kohle? Und Vers 23 noch, du rühmst dich des Gesetzes Gottes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Und da könnte man so viel aufzählen. Es gibt so viele Dinge, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir doch sagen, nein, wir sind auch nicht vollkommen. Und vielleicht sollten wir einfach dann mal ruhig sein. Nicht so schnell urteilen über andere. Vers 24, das ist für mich das eine der krassesten Aussagen, wo es dann heißt, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Hey, ich finde das so schmerzvoll, diesen Satz. Wie oft wurden wir nicht unberechtigterweise als Heuchler hingestellt? Ja? Weil wir tatsächlich all das Gute lehren, was Gott in der Bibel hat. Aber was machen wir? Wir stellen uns als besser hin. Wir sagen, wir leben das alle und ihr die Bösen. Und doch wissen vielleicht die Menschen um uns herum mehr, weil sie uns besser kennen. Oder da gibt es irgendwelche Moralapostel und plötzlich kommt da was ans Licht, was sie unter der Bettdecke gemacht haben, hinter geschlossenem Vorhang gemacht haben. Und was kommt dann? Dann heißt es, ach, guck mal, dieses Heuchelpack. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir Vorbilder sind, egal was wir tun. Und Vorbilder auch gerade in dem, dass wir halt eben genau das Gegenteil tun von dem, was vor dem Paulus hier uns auch warnt, ja, dass wir halt eben nicht meinen, wir sind die besseren Menschen und schaut mal auf die böse Welt. Das ist das, ja, wo es hier ja auch beginnt. Deswegen nochmal den ersten Satz, darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch. Denn worüber du die anderen richtest und verurteilst, verübst du dasselbe. Paulus schließt dieses Kapitel mit dem Punkt der Beschneidung. Ich weiß, das hat mit dir wahrscheinlich sehr, sehr wenig zu tun. Ja? Muss ich jetzt auch nicht im Detail erklären, wo es bei der Beschneidung drum ging. Aber das war ein Megapunkt bei den Juden. Die haben gesagt, hey, ich bin Jude, denn ich bin beschnitten. Ich gehöre zu Gott. Das war ein Riesending. Heute wird man vielleicht sagen, ich bin getauft, also bin ich Christ. Oder ich bin bibeltreuer, evangelikaler Christ. Oder ich bin charismatischer Christ. Ich bin so richtig geisterfüllt und der andere ist ja fleischlich. Und Paulus sagt diesen beschnittenen Juden, die so stark auf die Beschneidung Fokus gelegt haben, oder er sagt vielleicht auch den getauften Christen und den evangelikalen Christen und den charismatischen Christen, sagt in Vers 28, denn nicht der ist ein Jude oder ein Christ oder was auch immer, der es äußerlich ist, sondern auch nicht, das ist die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Es kommt nicht auf das Äußere drauf an, sondern auf das Innere. Das ist die Kernbotschaft. Am Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben. Und da bin ich bei der Anwendung. Da bin ich bei Pfingsten. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um das Halten von Geboten, um besser zu sein wie die anderen. Oder uns als bibelgläubige Christen im christlichen Abendland zu nennen. Ach, guck mal, was wir so für gute Menschen sind und guck mal diese bösen anderen. Es geht um dein Herz. Vers 29. Sondern der ist ein Jude oder der ist ein richtiger Christ, ja, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben. Also, der Punkt ist nicht das Äußere. Der Punkt ist das Innere. Und das beginnt damit, zu sagen und zu bekennen, ich kann nicht durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht werden. Ich brauche Erlösung. Und da nehme ich jetzt schon mal vorweg, Römer 3, Vers 23, wo es heißt, denn alle haben gesündigt. Und alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle. Das gilt für alle Menschen, für gottlose Menschen und für gottesfürchtige Menschen. Sodass sie, und dann kommt es, was die Lösung ist, sodass sie nur ohne Verdienst gerechtfertigt werden können durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. So, und wenn du das glaubst, deshalb ist Jesus gekommen, weil wir es einfach nicht selbst schaffen konnten und ich komme jetzt zu Gott, ich komme zu ihm und sage, ich kann es nicht. Bitte sei mir gnädig und er kann dir gnädig sein, weil Jesus gekommen ist und ich nehme ihn auf, ich glaube an ihn, ich bekenne ihm meine Schuld und meine Sünde und bitte nicht nur, wenn du jetzt das erste Mal hörst und das auch für dich persönlich annimmst, da freue ich mich total und das werden wir jetzt gleich auch noch beten, aber auch du, der du schon 30, 40, 50 Jahre mit Gott unterwegs bist und Jesus als Kind angenommen hast, für dich gilt das Gleiche. In Galater 1, Vers 3 steht es, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich oder seid ihr wirklich so dumm? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Nein, kommt zurück zu ihm. Und jetzt kommt die Anwendung in dem Sinn, dass du dann sagen kannst, ja, ich schaffe das gar nicht aus eigener Kraft. Und du darfst sagen, ja. Und weißt du was? Und dafür ist die Kraft des Heiligen Geistes da. Diese Kraft kommt über dich, wenn du ihn bittest und sagst, nicht aus meiner eigenen Kraft, erfüll mich mit deiner Kraft Und jetzt will ich in den Alltag gehen und jetzt schaue ich mir die Bibel an. Jetzt schaue ich mir die Gebote an. Jetzt schaue ich mir diese Dinge an und sage, Gott, ich schaffe das nicht, aber gib mir deine Kraft, den Nächsten zu lieben. Den Nächsten nicht zu verleumden. Nicht über den Nächsten zu richten. Und hilf mir, ein Segen für die Welt zu sein. Erfüll mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Aber das geht nur, wenn du dieses ganze selbst versuchen und tun, was der Paulus so ausführlich in 29 Versen hier im Römer 2 berichtet hat. Und dafür möchte ich jetzt einfach für dich und für uns beten. Und Gott, ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Und es ist ein schwerer Text. Es ist ein Text, der so eine gewisse Schwere hat. Aber auch eigentlich nur dann, wenn wir es nicht richtig kapieren. Wir können genau diesen Text hier nehmen und ihn benutzen, um aufzuzeigen, ich muss dies tun, das tun, alles Mögliche halten und sonst kommt der Zorn Gottes über mich. Dabei möchtest du in diesem Text lediglich aufzeigen, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass wir es einfach nicht schaffen und dass wir keinen Grund haben, über andere zu richten. Und dass wir auch als Menschen, die dich schon lange kennen, nicht in dieser Falle drin leben, in diesem Krampf drin leben, in der Gesetzlichkeit drin leben, die versucht, irgendwie aus eigener Kraft zum Ziel zu kommen. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass du uns wieder neu anrührst mit deiner Gegenwart. Ich möchte dich in erster Linie für diejenigen bitten, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, die vielleicht das gar nicht gewusst haben. Wir haben eben von Menschen geredet ohne Gesetz, die das bisher nicht gekannt haben. Und wir dürfen jetzt zu dir kommen, weil uns ja diese Güte, diese Geduld, diese Langmut von dir zu Buße leitet. Und wir kommen zu dir und sagen, komm in unser Leben. Danke, Jesus, dass du diesen Weg geschaffen hast, um uns zu erlösen. Und darum bitte ich dich jetzt, komm wieder ganz neu in mein Leben, aber komm in das Leben vielleicht von dem einen oder anderen, der das noch nie gehört hat. Und du sagst, jeder, der dich aufnahm in Johannes 1,12, den gabst du die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Den, der an deinen Namen glaubt. Und das möchte ich jetzt auch aussprechen im Namen Jesu, dass jeder, der das jetzt gebetet hat, dein Kind sein darf. Aber es geht weiter. Ich bitte dich jetzt, dass du in dieses Ganze hineinkommst, gerade für uns Christen, gerade für denjenigen, der jetzt erkannt hat, Mensch, ich habe so lange jetzt gekrampft, in eigener Kraft versucht, das zu tun. Und ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte es nicht mehr länger mit meiner eigenen Kraft tun. Das führt mich in Krampf, das führt mich in eine Selbstgerechtigkeit rein, das führt mich in ein Richten hinein. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, erfülle du mich. Das heißt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und dann könnt ihr meine Zeugen sein. Heiliger Geist, komm jetzt in unser Leben, erfülle uns, dass so ein zweites Pfingsten in unserem Leben jetzt passiert. Und dass wir von nun an nicht mehr krampfen müssen, sondern aus der Gnade heraus leben, Frieden haben, Freude haben, erfüllt sein können. Und nicht mehr aus einer falschen Theologie heraus dir nachfolgen, sondern aus einem Erfülltsein heraus. So wie es in deinem Wort heißt, durch den Geist erkennen wir dich als Papa, lieber Vater, dem wir nachfolgen wollen von ganzem Herzen. Und darum bitte ich dich jetzt, gieß deinen Heiligen Geist aus. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, wir haben jetzt noch im Anschluss noch eine dreiminütige Gebetszeit, dass du das nochmal ganz persönlich für dich aussprichst. Dass du den Heiligen Geist einlädst in dein Leben. Da, wo du gesehen hast, wo so viel gefüllt ist mit eigener Kraft, mit eigener Leistung. Ich möchte dich einladen, dass du dich ihm nochmal ganz neu auslieferst. Und er möchte dir das geben, dass du nicht mehr aus eigener Kraft herauslebst, sondern aus seiner Kraft herauslebst. Nutz diese Zeit, nutz diese 3 Minuten. Du kannst natürlich noch viel länger beten, ja, aber die sind bewusst jetzt hier angesetzt an diesem Video, wenn du jetzt auch diese Videoabfolge dir anschaust. Oder nimm dir sonst einfach auch Zeit für dich. Geh in die Stille und bete ihn an und frag ihn. Und er wird dir das geben. Das verspricht er. Weil er weiß, du kannst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Du brauchst seine Kraft. Und da ist auch wieder die Adresse eingeblendet. Gebet@citychapel. Du kannst dich natürlich jederzeit auch an uns wenden, wenn du Gebet haben möchtest, auch wenn du Fragen hast. Kannst du auch gerne an info@citychapel schreiben und wir möchten dir da gerne weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich dir Gottes Segen und ein richtig starkes Pfingsterlebnis in deinem Leben. Gott segne dich.